Vorstandsneurotiker.
Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland-Rebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und wir machen heute eine Sondersendung gewissermaßen. Und ich begrüße natürlich wie immer meinen hochgeschätzten Freund und Blog und sonstigen Partner Roberto Della Puente.
Ja, hallo, das ist ja wie der internationale Frühschoppen am Sonntag mit.
Ja, international trifft es auch gut. Ich in Budapest, ja. Du in Frankfurt. Und dann begrüßen wir natürlich auch den, ich möchte sagen, wichtigsten Mann eigentlich, Gerd Even Unge aus Moskau. Hallo Gerd.
Ja, hallo Tom, hallo Roberto, ich bin der wichtigste Mann seit wann?
Ja, wir wissen
das. Ja, ich dachte, ich schmiere mal ein bisschen Honig um in den Honig in den Bart oder wie sagt, ich weiß nicht, um den Bart,
wie
sagt
um man das Bart. Eigentlich? Warum um den Bart?
Um den Bart geht bei Gerd ja nichts.
Nee, aber ist egal. Diese Reden. Ich wollte einfach mal nett sein, Gerd. Ist doch schlimm.
Gut, das kennen wir von dir. Das hat mich jetzt einfach überrascht, weil ich kenne man so gar nicht.
Ja, aber du bist schon, also mir persönlich bist du sehr wichtig.
Okay.
Vielen
Dank.
Ja, bitte. Bin ich dir dann auch? Naja, ist egal. Also wir machen also eine Sendung, Sondersendung heute, weil wir etwas gesehen haben. Roberto hat das vorhin uns mitgeteilt und zwar ein Tweet, ich weiß gar nicht, ob man noch Tweet sagt, also ein Post oder was auch immer, von Roland Tichy, also Tichys Einblick, und er schrieb, vor 11 Stunden war das, also ich schätze mal irgendwann gestern Samstag, Zitat, Aufregung in Berlin. Offizielle Bestätigung, dass Verfassungsschutz das private Wannsee-Treffen in Anführungsstrichen abhört und offensichtlich an Korrektiv weitergegeben hat. Also abgehört und offensichtlich an Korrektiv weitergegeben hat. Tichys Einblick soll gezwungen werden, diese Meldung zu löschen. Wir werden für die Pressefreiheit kämpfen. Und als Kommentar ist dann unter anderem von Ulrich Vosgerau, der ja auch bei diesem Wannsee-Treffen dabei gewesen war und das Ganze ja ganz anders geschildert hat als Korrektiv. Der hat dann also kommentiert, das wäre ohne Zweifel und dann fett einer der größten Verfassungsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Verfassungsschutz hört ab und übergibt die Daten dann privatrechtsförmig organisierten Linksextremen. Es ist immer wieder ein Begriff, der mich in den Wahnsinn treibt, aber wie auch immer, er hat es ja so geschrieben. Zwecks Veröffentlichung, Framing und Zersetzung, weil der Bundesregierung das Wasser bis zum Hals steht. Maischberger würde jetzt sagen, Fragezeichen. Aber ich glaube, ich habe es auch so vorgelesen, dass das Fragezeichen hervorging. Ja, und deswegen machen wir jetzt eine Sondersendung. Es gibt dazu auch einen Artikel, den wir dann auch verlinken. Man muss allerdings, bevor ich jetzt euch dann auch zu Wort kommen lasse, dazu sagen, dass da schon ein bisschen Clickbait mit dabei ist. Denn offizielle Bestätigung, wie es Roland Tichy geschrieben hat, dass der Verfassungsschutz das private Treffen abgehört hat, gibt es nicht. Also das ist Quatsch. Es gibt keine offizielle Bestätigung. Ich kann diesbezüglich auch gleich nochmal aus dem entsprechenden Artikel vorlesen und suche da direkt mal eine Stelle jetzt raus, die da vielleicht ganz prägnant ist. In der Zeit übergebe ich das Wort einfach mal an euch beiden zur allgemeinen Einordnung dieser Sache.
Ja, also dass die AfD vom Verfassungsschutz überwacht wird, ist jetzt nun kein Geheimnis. Also das kommt jetzt nicht wirklich überraschend. Die Kooperation mit irgendwelchen Medien oder sich selbst Faktenchecker nennenden irgendwie Korrektiven, das wäre natürlich schon eigentlich der Hammer, dass der Verfassungsschutz Informationen an Medien durchsticht, ist sicherlich auch irgendwie nichts Neues. Aber wenn es dann wirklich darum geht, damit eine Diskussion zu befeuern, in der die Ausschaltung, das Verbot von einer großen Oppositionspartei gefordert wird, ist das natürlich schon brenzlig und hat mit Demokratie, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun.
Wir haben ja bei unserem letzten Podcast über dieses, ich mag es nicht gern sagen, aber ich sag's jetzt einfach, weil jeder so sagt, über dieses Wannsee 2.0 gesprochen. Tom hat ganz klar in einem langen Monolog, wollte ich fast sagen, erläutert, dass es eigentlich keinen Beleg dafür geben kann, woher Korrektiv weiß, was da gesprochen wurde. Denn ja, die waren ja nur außerhalb dabei, haben also Fotos gemacht und wir haben uns ein bisschen lustig gemacht drüber. Das ist die einzige Erklärung, die es geben kann. Es gibt entweder jemanden, der es hat durchstechen lassen zu den Medien oder zu diesem Medium, oder es war eben der Verfassungsschutz. Und ich habe das von Anfang an so ein bisschen, ich glaube, ich habe das sogar im Podcast einmal ganz kurz gesagt, dass ich dass es ja durchaus möglich ist, dass der Verfassungsschutz das durchgestochen hat. Und ja, ich würde schon so weit gehen, dass ich dann sagen würde, das ist eine Art von Putsch, die hier stattfindet. Ja, ein Regierungsputsch, um die Regierung an der Macht zu halten. Ja. Insofern hat Voskau auch schon recht. Ja.
Also in dem Zusammenhang muss man natürlich eben auch nochmal hervorheben, ich weiß nicht, ob wir das in unserem Podcast gemacht haben, wenn nicht, dann machen wir es jetzt, dass natürlich der Zeitpunkt besonders brisant ist. Mhm. Denn dieses ominöse Treffen, für mich, ich möchte es einfach nur privates Treffen nennen, denn nichts anderes war es. Dieses Treffen hat ja bereits im November stattgefunden und wie der Zufall es so will, ho, 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 ist es so, dass also quasi inmitten der Bauernproteste, denen sich dann ja auch noch diverse andere Branchen und auch Teile der Zivilgesellschaft angeschlossen haben, inklusive eines Mannes seiner Feuerwehr, der sich, glaube ich, ehrfürchtig verbeugt hat, als die Traktoren vorbeikamen und dafür jetzt auch wohl Konsequenzen erfährt, negativer Natur. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Zeitpunkt ist natürlich so gewählt, dass man tatsächlich für mein Empfinden auch wirklich von einem Putsch sprechen kann. Es ist ja wirklich so gewesen, dass diese Demos gegen rechts, die ja nur gegen rechts genannt wurden und faktisch Demos gegen die AfD waren. Ansonsten, ich denke, also gegen die NPD hat im Prinzip keiner demonstriert oder gegen sonstige Faschos oder so.
Die Jungen, die auf die Straße gehen, werden nicht mal wissen, was die NPD ist. Da bin ich mir relativ sicher.
Vermutlich sogar das. Jetzt habe ich natürlich den Satz angefangen und weiß gar nicht mehr, wie ich ihn beenden soll. Aber der Zeitpunkt ist tatsächlich so gewählt. Ja, also diese Demonstrationen gegen rechts haben in der öffentlichen und insbesondere auch in der medialen Wahrnehmung, womit wir dann beim dritten Player in dieser Geschichte wären, haben einfach an Bedeutung verloren. Ich hoffe nicht so sehr, dass sie jetzt tatsächlich totlaufen, aber das ist ehrlich gesagt doch meine Befürchtung.
Ich weiß es nicht. Ja, okay. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe heute Morgen geguckt auf der Tagesschau. Da gab es, die Tagesschau rückt weiterhin die Proteste gegen rechts, den Kampf gegen rechts in die Mitte der Berichterstattung. In den russischen Nachrichten wird breit berichtet über die Bauernproteste in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Es ist eine europäische Bewegung inzwischen, ne? Natürlich ist es ausgesprochen schädlich und es spricht auch nicht wirklich für die deutschen Medien, wenn die sich in dieser Form gleichschalten lassen und sozusagen alles fokussieren auf Proteste gegen rechts, auf diese sogenannte Wannsee 2.0-Konferenz, die völlig übertrieben und wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, dieser Bericht von Korrektiv ist an Inhalt absolut mau. Dass die deutschen Medien da mitmachen, das ist absolut schädlich und schändlich, aber ich glaube nicht, dass sich die Proteste tatsächlich wirklich unterdrücken lassen, weil dazu sind sie einfach schon zu groß. Ne, das ist wie gesagt, ich halte das inzwischen für eine europaweite Protestbewegung. Die kriegt man nicht klein, indem sie von den deutschen Medien verschwiegen werden.
Man muss natürlich sehen, dass die Proteste der Bauern saisonale Proteste sind. Die Leute müssen irgendwann wieder aufs Feld. Das wird ewig nicht so weitergehen können. Deswegen wird das schon versanden. Die Frage wird sein, ob jemand anders dann sozusagen den Staffelstab überreicht bekommt. Ich möchte auch nochmal was ganz kurz dazu sagen. Tom sagte ja, das war schon im November, das Treffen. Meines Wissens ist das auch nicht das einzige Treffen gewesen. Das gab es irgendwie regelmäßig. Man hat sich dezidiert dieses Treffen herausgesucht. Und das auch noch mit zeitlicher Verspätung. Also die Orchestrierung und die Festsetzung des Zeitpunktes, das ist kein Zufall. Das hat man ganz klar auf der Agenda gehabt, dass wenn es zu Unruhen kommt, dass die Regierung Anfang des Jahres schlecht dastehen wird. Auch das war zu erwarten. Das Wahljahr 2024 zu dem, was da in Thüringen, Sachsen-Anhalt, war es Sachsen oder Brandenburg, weiß ich nicht, auf jeden Fall in den neuen Bundesländern ansteht, da musste man entgegenwirken. Und man hat im Grunde im November schon gewusst, dass man das tut, ja, dass man das anwenden wird.
Ja. Ich will jetzt noch mal ganz kurz aus dem Artikel von Tichy zitieren. Da geht es um Haldewang, also den Verfassungsschutzchef, und es geht um ein Treffen, an dem er teilgenommen hat, und ich lese das mal vor, Zitat: Geheimdienstchef Haldewang sprach zunächst vor den geladenen Journalisten, er sei beeindruckt und glücklich über das jetzige Engagement der Bürger, die jetzt gegen die Gefahr durch die Alternative für Deutschland demonstrierten. Nach dem Gespräch scharten sich noch ausgewiesen linke Journalisten im Beisammensein um den Verfassungsschutzpräsidenten, berichten Teilnehmer. Dabei hörten sie, dass Haldenwangs Verfassungsschutz schon seit Anfang November, also vor dem sogenannten Geheimtreffen, mit Lesung eines umstrittenen Autors ganz genau über die Gruppe der Eingeladenen im Potsdamer Hotel sehr gut Bescheid wusste. Haldenwangs Leute ermittelten, wer dorthin kommt, wann und wo. Und dann Zitat: Wir kennen sie alle. Und zum Schluss dann jetzt noch ebenfalls Zitat: Der Verfassungsschutz wusste fast alles. So Teilnehmer unter anderem auch, dass die Eingeladenen des Potsdamer Treffens ausdrücklich keine Aufzeichnungen vereinbart hatten. Zitat Ende. Beziehungsweise, ich glaube, ich lese doch noch mal kurz weiter. Denn laut Sicherheitsinsidern, wie Tichys Einblick vertraulich informiert wurde, besitze das SPD- und grünennahe Korrektiv nach eigenen Angaben Wortprotokolle des Treffens, was darauf schließen ließe, dass die Kommunikation der Teilnehmer aufgezeichnet wurde. Korrektiv habe ja zudem selbst behauptet, sie seien im Besitz von Wortprotokollen. Allerdings sollten die vermeintlichen Gedächtnisprotokolle angeblich von Teilnehmern stammen. Die Korrektiv-Inszenierung mündete merkwürdigerweise am 17. Januar dann noch in einer von langer Hand geplanten szenischen Lesung aus deren Recherchen im Berliner Ensemble. Das ist natürlich auch nochmal, Zitat Ende, ist natürlich auch nochmal sehr interessant, diese Geschichte mit dem Berliner Ensemble. Das hat Ulrike Gero vor kurzem auch bei hier Servus TV nochmal gesagt. Da war übrigens auch Vosgerau anwesend, und die waren sich auch einig. Also so eine Theateraufführung innerhalb von wenigen Tagen zu stemmen, ist schlicht und ergreifend ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, das Ganze war wirklich, selbst wenn man dieser Darstellung von Tichy, von wegen es sei jetzt offiziell bekannt, dass es abgehört wurde, das ist es eben nicht, aber es deutet alles darauf hin, dass das Ganze wirklich von vorne bis hinten inszeniert war.
Ja, klar, ich glaube, dazu braucht man auch Tichy nicht, natürlich ist das eine Inszenierung, dass dieser Gleichklang. Aber dieser Gleichklang in den Medien, darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, der deutet darauf hin, dass das eine konzertierte, abgesprochene Aktion ist. Natürlich wäre es schön, wenn sich bewahrheiten würde, dass Tichy recht hat und dass das tatsächlich abgehört wurde, dann hätte man nochmal einen deutlicheren Beleg. Aber das, was in Deutschland gerade passiert, dieses Agitieren gegen die AfD, dieses Aufrufen zu Regierungsprotesten gegen eine Oppositionspartei, auf Grundlage von ganz dünnen Berichten über eine angebliche Konferenz, bei der verabredet worden sein soll, dass man deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund praktisch ausweist. Dass es sich dabei um eine konzertierte Aktion handelt, ich glaube, daran gibt es gar keinen Zweifel mehr. Und dass es natürlich auch von diesen Protesten ablenken soll, von den Versagen der Bundesregierung, von der Tatsache, dass sie keine Kohle mehr hat, dass alle Projekte, die sie umsetzen wollte, dass dafür nichts mehr zur Verfügung steht, dass der Bericht über diese angebliche Wannsee-Konferenz davon ablenken sollte, ich glaube, das ist vollkommen klar. Also da muss man jetzt, ja, das ist jetzt keine Überraschung, ne? Natürlich ist es so. Es gibt unglaublich viele Probleme und in Deutschland, und die sind alle nicht gelöst, und jetzt kommt irgendwie plötzlich irgendwie so eine Agitation.
Da läuft im Hintergrund Kampagne. Sicherlich viel mehr, natürlich. Das ist die eine Ebene, dass man diese Proteste sicherlich orchestriert hat, relativ schnell. Wahrscheinlich hat man in der Planungsphase verschiedene Szenarien auf dem Tisch gehabt, was man machen könnte. Mir wurde zum Beispiel von Bauern erzählt, dass bereits im November beim örtlichen Landmaschinenhersteller, der da eine Filiale hat, erzählt wurde, dass Polizisten bereits im November oder vielleicht sogar im Oktober, ganz sicher war es, ich nicht mehr, da waren, um beigebracht zu bekommen, wie man Traktoren knackt. Das hat man also schon erwartet, dass da Aufstände stattfinden der Bauern. Ich glaube, dass man da auf vielen Ebenen schon Szenarien gezeichnet hat, die eintreten könnten, und jetzt spielt man die ab. Die Frage wird sein, weil du sagst, wenn sich bewahrheiten sollte, dass Tichy recht hat, du sagtest, das wäre schön, wenn er recht hat, okay, kann man auch anders sehen, das war eigentlich was tragisch.
Aber war auch mein spontaner Gedanke. Ja,
aber die Frage wird sein, was passiert dann? Wir berichten jetzt davon, wir sprechen jetzt darüber, andere werden das in unserer Alternativblase auch machen. Was macht der Mainstream? Findet es da überhaupt statt? Und wenn ja, wenn es da durchgestochen wird und irgendein Mainstream-Medium berichtet davon, dann bin ich mir relativ sicher, dass die Reaktionen sein werden in dem Sinne, naja, das ist halt der Verfassungsschutz, dafür ist er da, der beschützt uns, das kann er auch mal den Medien zuspielen. Ja. Das wird die Reaktion sein.
Ja, ja, ja. Ja. Also gut, als Mainstream-Medium mehr oder weniger könnte ich mir vorstellen, dass die Berliner Zeitung das vielleicht aufgreifen würde. Ansonsten fällt mir im Moment da eigentlich kein Medium ein. Und letztlich ist es unterm Strich auch ziemlich wurscht, denn es, weil du natürlich recht hast, Roberto, es wird dann so verkauft, was wollt ihr eigentlich? Verfassungsschutz, das ist der Job, das muss er halt machen.
Genau, das ist unsere Arbeit, das müssen wir doch machen, wird's dann
heißen. Genau, das, wobei man sich dann schon fragen kann, oder fragen müsste, okay, das ist jetzt also die Verfassung schützen, weil wenn man das mal nicht Verfassungsschutz und seinen Job nennt, sondern wirklich Verfassung schützen nennt, dann wird das Ganze schon ziemlich merkwürdig. Aber das, was noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, auch da stimme ich dir zu, Roberto, das wird letztlich sowieso unter der Oberfläche bleiben. Also, ich meine, Tichy hat ja schon wirklich eine gute Reichweite, das kann man nicht anders sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass andere Alternativmedien das dann natürlich auch aufgreifen, und ich vermute auch Kontrafunk wird es aufgreifen, die haben ja durchaus auch eine gewisse Reichweite inzwischen erlangt. Aber es wird letztlich eben, es wird keine öffentliche Diskussion geben. Und da können wir eigentlich auch wieder zurückgehen zu den Anfängen und der ganzen wahnsinnigen Entwicklung unter Corona. Es hat zu keinem Zeitpunkt eine öffentliche, wirklich öffentliche Debatte stattgefunden. Und das wird auch diesmal nicht so sein. Und dementsprechend kann man eigentlich ob dieser Lage eigentlich nur verzweifeln. Also ich weiß wirklich nicht, ich finde es gut und wichtig, dass wir das jetzt hier machen. Wir hören auch gleich schon wieder auf. Wir haben gesagt, maximal eine halbe Stunde. Wir wissen ja auch nicht viel. Aber vielleicht können wir einfach nochmal unabhängig jetzt von Fakten hier oder da, wer hat da welche Rolle gespielt. Gerd hat das eben schon angedeutet, einfach nochmal diesbezüglich über die gesellschaftliche Situation in Deutschland an sich sprechen. Ich meine, ja, also
ich würde jetzt gerne nochmal einhaken, würde Gerd gleich das Wort erteilen. Du sagtest ja, die Berliner Zeitung wird davon berichten, Kontrafunk und so weiter, also Mainstream Berliner Zeitung, Kontrafunk als Alternativmedium, die haben alle Reichweite. Ja, das stimmt schon, aber weißt du, was die Konsequenz sein wird, wenn die alle drüber berichten? Man wird den Kampf gegen die Alternativmedien nochmal forcieren.
Ja, natürlich.
Ja, dann wird es heißen, jetzt schwurbeln sie noch mehr, jetzt werden sie noch gefährlicher, die delegitimieren da den Staat und so weiter. Das ist die Konsequenz. Also du kannst im Mainstream, im Alternativsegment darüber berichten, das führt aber automatisch zu deiner eigenen Stigmatisierung.
Ja, und das meine ich eben mit der grundsätzlichen Verfassung und Verfasstheit Deutschlands. Also da geht wirklich nicht mehr viel, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist
jetzt bin ich natürlich. Jetzt kommt Gerd aus Russland und ich aus Ungarn.
Eben.
Klar, also ich meine, da ist dann die Frage, wie Roberto das sieht, aber ich würde trotzdem jetzt Gerd ganz gerne mal.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, weil ich, ja, du hast recht, Deutschland ist so eine eigene Bubble, eine eigene Blase und da passiert nicht viel, da wird der Deckel gut drauf gehalten. Aber wenn ich auf die EU gucke als Ganzes, da regt sich massiver Protest, und in anderen Ländern ist es noch nicht so gleichgeschaltet und auch noch nicht so, ist dieses Konglomerat aus Medien und Regierung noch nicht so verschmolzen wie in Deutschland. In Deutschland ist der Zustand extrem schlimm, aber ich hoffe oder ich glaube, es gibt auch für Deutschland auch dieses Mal wieder Hilfe aus dem Ausland. Man muss Deutschland immer von sich selber befreien, das wissen wir aus der Geschichte. Und eventuell passiert es dieses Mal wieder, weil die durch die durch den Ukraine-Krieg und das Sanktionsregime entstanden ist, die wirtschaftliche Situation sich für die anderen Länder in der EU nicht von der in Deutschland grundlegend unterscheidet. Und die USA haben, das sind offensichtlich die ganz großen Gewinner in diesem Konflikt, haben die EU in eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA getrieben und sind offensichtlich auch nicht bereit, das, was sie versprochen haben, zu halten. Also Joe Biden, das fand ich irgendwie am Freitag, war das, glaube ich, die Nachricht des Tages, ne, dass Joe Biden sagt, also irgendwie die künftige Genehmigungsverfahren für künftige LNG-Projekte, die legen wir jetzt alle erstmal auf Eis.
Das war's. Ja, ja. Wahnsinn. Also das muss man, sagt das, also das müssen wir kurz an der Stelle auch nochmal unterstreichen, um wirklich die Tragik dieser ganzen Situation deutlich zu machen. Also wie du gerade schon gesagt hast, also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich glaube ab 2025 spätestens, vielleicht sogar früher, so mein Erinnerungsprotokoll, Gedächtnisprotokoll, dass ab 2025 die LNG-Lieferungen der USA nach Deutschland deutlich oder nach Europa, weiß ich jetzt nicht, deutlich reduziert werden soll. Und ich glaube, die Ukraine macht da irgendwie auch mit auf irgendwie eine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob du das
erklären kannst. Ukraine will das Abkommen. Die Ukraine will das Abkommen über die Durchleitung von russischem Gas durch ihr Gebiet nicht verlängern. Das hätte für Deutschland weitere bittere Konsequenzen, weil das Pipeline-Gas, was Deutschland gerade noch kommt aus Russland, das wird durch die Ukraine geleitet. Das war ja auch immer das große Argument gegen Nord Stream, was vor allem von die Grünen ins Feld geführt haben, dass man auf Nord Stream verzichten solle und der Ukraine mit den Durchleitungsgebühren sozusagen ihr Einkommen sichern muss, ne? Sozusagen wir beziehen das weiterhin das russische Gas über die Ukraine und sichern denen dann sozusagen zu, dass sie weiter finanziert werden. Aber das ist natürlich der Knaller und die gesamte EU hat sich in Abhängigkeit von den USA begeben und die USA sind offensichtlich nicht gewillt, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Das heißt, der Druck auf Industrie, auf die Bauern, auf eigentlich das Transportwesen, das wird natürlich zunehmen. Und in anderen Ländern ist man, glaube ich, da doch deutlich, also Frankreich, die kippen denen halt irgendwie die Gülle irgendwie in den Élysée-Palast. Also da habe ich schon Hoffnung.
Ich meine auch Frankreich, ich meine, die französische Regierung ist komplett zurückgerudert, ne? Aufgrund der Bauernproteste.
Ja, aber die gehen weiter. Und die gehen ja auch in Deutschland weiter. Nur in Deutschland wird es halt medial so unterdrückt.
Ja, und in Deutschland rudert, das ist der Unterschied. Das ist auch das, was du vorhin schon angedeutet hast, dass es in anderen europäischen Ländern offensichtlich dann nochmal anders läuft als in Deutschland. Also Macron ist ja nun alles andere als irgendwie ein Weichei diesbezüglich. Der hat ja Polizei, schon bei den Gelbwesten hat er ja eine Polizeigewalt inszeniert, die ja wirklich ohnegleichen war. Und wenn das stimmt, was ich gelesen habe, wenn also tatsächlich die französische Regierung gesagt hat, okay, das wird uns zu heiß, die Bauern und die Art und Weise, wie die jetzt gegen uns demonstrieren, das ist uns zu heftig, wir kassieren die Sachen wieder, die wir eigentlich durchsetzen wollten, dann spricht das natürlich in der Tat dafür, dass in anderen europäischen Ländern, in dem Fall konkret jetzt Frankreich, dann eben anders mit diesen Protesten umgegangen wird. Und dementsprechend frage ich mich eben auch, weil ich meine, der Agrardiesel, daran wird sich nichts mehr ändern. Da lege ich mich fest. Die Bundesregierung wird das vermutlich weiter durchziehen.
Das ist wieder aussitzen. Sicherlich hat man in Frankreich auch einen anderen Bezug, historisch bedingt, zu Aufständen von Bauern und von den niederen Ständen. Das hat ja schon mal dazu geführt, dass die ganze obere Klasse den Kopf verloren hat. In Deutschland gab es auch Bauernaufstände, die wurden allerdings blutig niedergeschlagen. Luther hat da ja so eine schöne populistische Nummer diesbezüglich gegen die widerwärtigen Rotten der Bauern formiert. Also das war im Grunde der Vorreiter der Propagandisierung gegen Interessen von niederen Ständen. Also da gibt's zwei verschiedene Geschichtsschreibungen und ich glaube, das hat schon wesentlich damit zu tun. In Frankreich hat man einfach schlechte Erfahrungen mit wütenden Mob sozusagen gemacht. In Deutschland weiß man, man kann ihn niederschießen.
Ja, die Staatsgewalt ist natürlich dann die nächste Frage, die dann sich stellt. Ne? Da warte ich drauf.
Aber
eigentlich.
Es ist ganz klar, es ist ganz klar, dass die Nummer, die in Deutschland läuft, irgendwie Verfassungsschutz überwacht mutmaßlich die AfD und gibt mutmaßlich Gesprächsprotokolle an Journalisten weiter mit dem Ziel, die AfD gezielt zu verunglimpfen und gleichzeitig von Protesten gegen die Bundesregierung abzulenken. Das wäre natürlich schon der Hammer. Wundern wird's mich nicht. Es wäre nicht das erste Mal, dass sowas in Deutschland passiert. Also
ne? Ja, kolportiert wurde es ja ohnehin schon, dass es wahrscheinlich so sein müsse. Es gab ja dafür keine andere Erklärung. Ich meine, das Korrektiv hat ja noch nicht einmal besonders intelligent versucht zu erklären, warum man die Inhalte des Gesprächs im Haus kannte, obwohl keiner drin war. Da muss man sich doch fragen. Also besonders, du hast auch nochmal gesagt, das möchte ich nur einmal ganz kurz korrigieren, Gerd. Du hast gesagt, der Verfassungsschutz hat das an Journalisten weitergegeben. Nein, ans Korrektiv, nicht
an Journalisten. Ja, okay, an das Korrektiv.
Nee, das stimmt nicht. Also zumindest, wenn man glauben darf, was ich aus Tichy vorhin zitiert habe, dann waren das schon noch mehr Journalisten als nur diese Korrektivpfeifen. Also das ist schon eine größere Nummer und die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Mainstream-Journalismus rückt da für mich auch nochmal in ein ganz anderes Licht. Abgesehen davon, dass ich meine, man muss das ja auch mal hinterfragen, das wird ja überhaupt gar nicht mehr gemacht. Der Verfassungsschutz entscheidet einfach, welche Landkreise Landesverbände, jetzt habe ich es genau. Welche Landesverbände, Zitat, gesichert faschistisch sind oder gesichert neonazistisch oder rechtsextrem oder so. Da kommt also der Verfassungsschutz daher und sagt irgendwie, Höcke kann man als Faschisten bezeichnen. Das haben wir rausgefunden, so durch unsere Arbeit. Ne? Wir schützen ja die Verfassung. Also könnt ihr denen das. Und das hat ja auch jeder gemacht und macht ja jeder, ne? Also mit dem größten Vergnügen wird Höcke Faschist genannt, weil es ja vom Verfassungsschutz abgesegnet ist. Da darf man das machen, da kriegt man auch keine Probleme mit irgendwelchen Gerichten oder so. Und Höcke selbst ist ja da auch, der kann ja dagegen gar nicht mehr vorgehen. Er ist halt gesichert, rechtsextrem, er ist ein Faschist, man kann ihn so nennen, Punkt, aus, Ende. Und so werden dann Landesverbände auch als gesichert, rechtsextrem eingestuft. Und so ist es dann letztlich so, dass eben auch der Verfassungsschutz, da natürlich auch die Gerichte komplett lahmlegt.
Die Frage wird sein, ob es der Verfassungsschutz ist oder ob es das Innenministerium ist.
Ja, die Frage ist, ob man das überhaupt noch
trennen kann. Und die Frage, also mein Augenmerk ist nach wie vor auf diesem Zusammenspiel von einerseits Medien, die wie im Fall von Korrektiv auch noch aus Mitteln der Bundesregierung, aus Haushaltsmitteln der Bundesrepublik finanziert werden, das Zusammenspiel von Medien, Politik und jetzt in dem Fall dann auch noch dem Verfassungsschutz, dass das in Deutschland wieder möglich ist. Ich meine, das ist dieser ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde mit dem Ziel gegründet, sowas wie im Dritten Reich, das Zusammenspiel von Medien und Staat, das darf sich niemals wiederholen. Das ist absolut gescheitert. Ne? Da muss man sich, also der aktuelle Vorfall mit der AfD bezeugt, dass dieses Projekt ist absolut gescheitert. Ne? Die Medien agieren nach wie vor wieder von Politik gesteuert und im Sinne der Politik, der herrschenden Politik, der Bundesregierung in dem Fall. Und das empfinde ich als das eigentlich Irritierende an der ganzen Sache. Man hat dem vorgebaut, man hat versucht, irgendwie das Wiederholen der Geschichte zu verunmöglichen und es wiederholt sich. Und es wiederholt sich.
Ja, die vierte
Gewalt ist tot.
Die vierte Gewalt ist Staatsgewalt. Die vierte Gewalt ist Staatsgewalt.
Die vierte Gewalt im Sinne von einer Überwachungsfunktion von Regierungshandeln ist tot. Die vierte Gewalt ist der verlängerte Arm der Bundesregierung geworden, der sozusagen sich als Lehrmeister gegenüber den Bürgern aufspielt und denen sagt, wie sie sich gefälligst zu verhalten haben. Es ist genau das Gleiche. Und die Leute, die dabei mitmachen, ne, so die ganzen Restless und wie sie alle heißen, die merken es nicht.
Naja.
Ja, doch, ich glaube, die merken es schon.
Okay.
Ich habe es letztens schon mal gesagt, wir reden ja hier von einem journalistischen Projekt, das sich Korrektiv nennt. Und früher hat sich der Journalismus ja grundsätzlich als Korrektiv verstanden, also gegenüber den Machtinteressen, gegenüber der Politik und so weiter. Heute nennt sich so eine Einrichtung Korrektiv und macht das Gegenteil davon. Das sagt eigentlich viel über diese Zeit aus.
Vor allem sagt es viel über Deutschland aus.
Wobei man natürlich jetzt.
Also auch.
Ja. Wobei man zum Schluss jetzt noch mal, ich muss die Sondersendung ja gleich auch noch schneiden, also von daher darf sie jetzt auch gar nicht zu lange dauern. Aber zum Schluss würde ich schon ganz gerne noch mal darauf hinweisen, diese massenhaften, und das sind ja relativ viele Leute gewesen, ob es jetzt 250.000 waren oder 500.000 oder letztlich 50.000 oder
also ich glaube, es waren ungefähr 160 sind Millionen, recht, oder? Wenn ich das so alles zusammenzähle.
Ja, der rechte und der linke Arm, ne? Also jedenfalls, die sind so kurzzeitig aktiviert worden, das ist natürlich schon eine logistische Meisterleistung. Aber man muss dazu eben auch sagen, ja, die Leute haben's, die machen alle mit, ne? Also die da gegen die Demonstration gegen rechts auf die Straße gegangen sind.
Es natürlich gibt schon machen die mitmachen, alle mit. Machen alle mit, das stimmt. Ja.
Genau, die sehr schön, danke für die Einordnung. Die mitmachen, machen eben alle mit. Und ich glaube, das hänge ich direkt noch an diese Sendung hier an. Ausgerechnet die junge Alternative Oberlausitz, glaube ich, hat während so einer Demonstration so eine Befragung gemacht von Passanten, warum sie denn jetzt da eigentlich mitgehen. Also das ist erschreckend. Die Antworten sind wirklich erschreckend hohl, leer und also ist irgendwo zwischen Uninformiertheit und absoluter Dummheit angesiedelt. Aber da muss man eben diese Leute, gehen wir mal von 250.000 aus, ist ja scheißegal. Diese 250.000 Leute muss man einfach in die Pflicht nehmen und denen muss man auch einfach die Mitverantwortung an diesen ganzen Prozessen mit einräumen. Also die kann man da nicht losgelöst und ja gut, die armen Säue, irgendwie die Schafe und irgendwie seit Tagen werden ja ständig irgendwelche Schafpostings irgendwie auf Facebook und sonst wo verbreitet. Das ist ja schön und gut und das ist ja sehr lustig, aber letztlich unterstreicht das natürlich auch nochmal die Ernsthaftigkeit, wie schnell du ein Kollektiv von, sagen wir mal, 250.000 Leuten plus minus X und wer weiß wie viele in Zukunft so einfach manipulieren kannst, dass die mit Boris Pistorius demonstrieren gehen, der sagt, wir müssen jetzt für die Demokratie kämpfen, der kriegstüchtig werden soll, der Krieg führen möchte, geht mit den Leuten auf die Straße und schüttelt ihnen die Hände und die singen mit ihm zusammen das Lied des Friedens und der Demokratie. Also tut mir leid, da habe ich wirklich, null. 0,0 Verständnis. Ich möchte
die Kinder in Schutz nehmen, die von ihren Eltern dann mitgenommen werden und die auch von ihren Lehrern instruiert werden, auf die Demos zu gehen, die können nun wirklich nichts dafür. Aber diejenigen, die verantwortlich sind.
Also Missbrauchsopfer.
Genau. Diejenigen, die verantwortlich sind.
Also Missbrauchsopfer, das ist, ja.
Die möchte ich dann nicht einfach so leicht aus der Verantwortung lassen. Die haben doppelt, dreifach und 25-fach gefehlt, kann man sagen. Ne?
Ja. Ich habe mal zu einer, eben einen Kollegen von mir in, gar nicht so lange her, 3 Jahre oder sowas, in Berlin gesagt, Deutschland braucht einfach alle paar Dekaden kräftig eins aufs Maul, dann geht's auch wieder. Und anscheinend arbeitet.
Ja, ich glaube, es ist
arbeitet
wirklich
Deutschland
so.
Gerade ganz heftig darauf hin, dass es wieder mal eins aufs Maul bekommt. Also
Und im besten Fall endlich mal von der Bevölkerung.
Ja, das wäre schön.
Aber nicht von den Pfeifen, die sich von Pistorius, Scholz, Habeck und Baerbock auf irgendwelche Demonstrationen locken lassen und meinen, dass sie jetzt irgendwie die geilen Typen sind, die, also tut mir leid, ich komme
gehen
ich
aber
nicht
vielleicht
weg.
Und das als letzte These, du musst das noch schneiden. Die gehen aber vielleicht auch auf AfD-Demos, wenn die AfD dann Regierungspartei wäre und ich glaube, die sind so hohl, dass sie so austauschbar sind, die merken das gar nicht.
Ja, das kann schon sein. Das macht es nicht besser, aber.
Also natürlich sind das Mitläufer. Also um es auf den Begriff zu bringen. Es sind natürlich Mitläufer.
Ja, ich würde sie als Mittäter bezeichnen wollen.
Ja, vielleicht. Okay.
Aber gut, okay. Mitläufer ist auch gut. Also.
Es muss gut sein.
Nehmen wir Mitläufer.
Tom will nämlich noch schneiden. Ja.
Ja, genau. Okay. Ja, Jungs, vielen herzlichen Dank. Ich hatte den Vorschlag gemacht, eine Sondersendung zu machen und ihr seid beide spontan flexibel darauf angesprungen. Dann wolltet ihr schon loslegen. Ich war mit Frau und Hunden auch noch unterwegs. Wir haben es dennoch geschafft. Herzlichen Dank also für dieses spontane Einspringen, Roberto und Gerd.
Ja, gerne, aber das ist ja auch, heute Sonntag gibt eine Feiertagspauschale, deswegen habe ich zugesagt.
Ja. Ja, liebe Zuhörer, diskutiert, kommentiert und analysiert. Wir sehen uns, hören uns demnächst.
Und tschüss.
Vielen Dank.
Ach so, ich hänge jetzt dann noch diese O-Töne da von der Demonstration. Also wer jetzt die noch hören will, der möge noch nicht ausmachen. Die hänge ich gleich noch hinten dran. Bis dahin, tschüss.
Aber haben Sie das mal als Programm gelesen von der AfD oder so, was da drin steht?
Ich gucke Nachrichten und lese und haben auch den Spiegel zu Hause. Da stehen gute Kontroverse. Ich lasse alle leben. Können alle leben. Aber AfD geht gar nicht. Ne?
Aber wann hat jetzt mal ein AfDler gesagt, wir sollen alle abschieben, die hier arbeiten? Also haben Sie da ein Beispiel, wer das gesagt hat?
Am schlimmsten ist ja der Höcke. Und da war doch jetzt noch so einer von ich weiß nicht, wie der heißt, der auch mit einem ganz junger Politiker. Mir ist es also wirklich, ist mir weggerutscht. Okay. Aber das Schlimmste ist ja der Höcke.
Aber das haben Sie ja wahrscheinlich aus den Nachrichten vor allem und so.
Ja, natürlich aus den Nachrichten. Ja, alles klar.
Das, also wenn man darüber nachdenkt, Leute auszuweisen, dann ist...
Aber das macht die Ampelregierung ja auch, die weist ja auch Leute aus.
Dann ist das nicht mehr vom Grundgesetz gedeckt.
Aber es ist ja vorgesehen, dass Leute abgeschoben werden, wenn sie keinen Aufenthaltstitel in Deutschland kriegen. Dann dürfen die abgeschoben werden, macht die Ampel auch.
Das ist aber was ganz anderes, weil das ist vom Grundgesetz gedeckt.
Und sagen
Sie mal ins Geschichtsbuch, wie das 1933 angefangen hat, dann wissen Sie Bescheid.
Ich denke, diese menschenfeindlichen Parolen, die ins Land gerufen werden, schaden unserer Nation. Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen. Und deswegen sind wir heute hier.
Also ein Parole, ein Beispiel, was jetzt...
Habe ich jetzt
ein Programm von der AfD oder so?
Habe ich jetzt kein Beispiel dazu.
Gut, genau. Ja, danke.
Bitte schön.
Super. Was stört Sie am meisten an der AfD?
Der Rassismus und das radikale Auftreten.
Können Sie mir mal so drei Beispiele sagen, also für so Aussagen oder so von der AfD, die sagen, gehen Sie gar nicht?
Nee, kann ich jetzt nicht, mach ich nicht.
Aber können Sie jetzt einen Punkt aus dem Programm sagen oder eine Aussage von einem Politiker, wo Sie sagen, deswegen bin ich dagegen? Oder du? Irgendein konkretes Beispiel? So, ganz allgemein.
Allgemein. Okay. Jetzt direkte Argumente. Ja, das ist das Hauptargument, ne? Okay. Dass das, was gestreut wird, einfach nie funktioniert.
Es wissen ganz, ganz viele Leute nicht, wie gut es uns geht.
Haben Sie gehört, dass die vor den Hamm gewarnt haben, die Veranstalter?
Nee.
No, wie denn?
Sollen Sie,
no, ich weiß es nicht, warum, aber vor Ihnen wurde gewarnt.
Von wem genau?
Das ist mir egal.